Geschehen gegenüber gab es gute Gründe in der Geschichte der ostsyrischen Christen. Wer ihre Geschichte studiert, muss sich einlassen auf Beschreibungen, die in der Massivität des diese Christen immer wieder heimsuchenden Vernichtungswillens anderer Völker ihresgleichen suchen. In einer frühen Arbeit zum Völkermord an den syrischen Christen und den gegen sie gerichteten Pogromen im Irak der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fasste der Kirchenhistoriker Rudolf Strothmann die gesamte Geschichte dieser Menschen 1936 in einer charakterisierenden Formulierung zusammen. Die Nestorianerkirche ist unter Blutopfern entstanden, stets martyrienreich geblieben und endet im Blut. Zitat Ende. Ohne die 1800 Jahre des Leidens und der Verfolgung sind diese Christen in ihrem Wesen nicht zu erfassen. Und es scheint unserer Zeit vorbehalten, dass sie endgültig aus ihren Heimatregionen vertrieben werden. So erdrückend schon die politische Geschichte dieser Region für eine ihrer profiliertesten Minderheiten ist, so scheinen die allgemeinen Lebensbedingungen der Region ein Übriges zu leisten, wenn überfallartig Heuschrecken die Ernte fressen und Menschen darben lassen oder die Dürrekatastrophen jegliche Vorstellung einer gedeihlichen Existenz in dieser Region zunichte machen. Gewiss, wenigstens diese Art der Katastrophen teilen die Angehörigen der Minderheit mit denen der Mehrheit. Aber doch leiden ohnehin Marginalisierte empfindlicher als andere, die nicht als Bürger zweiter Klasse immer wieder in die Rechtlosigkeit abgedrängt werden. So könnte hier ein bitterer Abgesang angestimmt und mit einem Achselzucken ein Volk aus der Geschichte verabschiedet werden. Demgegenüber rüttelte der Kirchenhistoriker Strothmann schon in der Zeit des Nationalsozialismus heftig und mit moralischem Nachdruck an den mit sich selbst beschäftigten Kirchen des Westens. Er äußerte die damals noch provokante Überzeugung, dass der Westen über den großen Tagesfragen das assyrische Kleine-Leute-Schicksal, wie er das nannte, hinweggehen werde und es nicht wirklich in sein Bewusstsein aufnehme. Es gäbe selbst bei den Kirchen und unter dem Einfluss der weltweiten Ökumene kaum Interesse und Zeit zu ernstlichem Miterleben, allenfalls könne von gelegentlichem lauten, vielfach unklaren und meist schnell vorübergehenden Alarm gesprochen werden, der nichts am Ausfall der Betroffenen im Bewusstsein der Weltchristenheit ändere. Man kann nicht behaupten, dass das heute angesichts der Vorgänge im Irak anders wäre. Schon die Vorgänge in der islamischen Mehrheitsgesellschaft des Iraks schrecken uns derart, dass das schreckende Ergehen bis hin zum Köpfen ostsyrischer Priester und Laien, die Bomben auf ostsyrische Kirchen und Schulen im allgemeinen Grauen über die Abgründe menschlichen Fanatismus in diesem Land und auch den Gutwilligen längst die Fähigkeit zur bewussten Aufnahme solcher Vorgänge geraubt haben. Schicksal. Was leistet denn dieses Wort angesichts der übermächtigen Wirklichkeit eines solchen Grauens? Vorsehung. Ist nicht jeder Versuch, unschuldiges und überwältigendes Leid so auch noch als göttlichen Willen entsprechend zu rechtfertigen, ein geradezu zynischer Akt? Neben den Berichten zu Martyrien in den Verfolgungen durch die Potentaten der Perser und Araber füllen unzählige Klagegesänge die noch heute im Gebrauch befindlichen Gesangbücher der Ostsyrer. In ihnen brachten die Verfasser der Klagelieder zum Ausdruck, was die Herzen der Gläubigen bewegte. Indem die Not zur Klage wurde, wurde der Abstumpfung gewehrt. Nicht freiwillig erwählten sich die Liederdichter ihren Gegenstand, es waren die Umstände, die ihnen diese Litaneien abnötigten. Aus den Liedern, deren Botschaft jeder noch heute in den liturgischen Feiern der Ostsyrer hören kann, in dessen Nähe sich ostsyrische Christen niedergelassen haben, etwa in der Umgebung von Wiesbaden, wo die meisten der aus dem Irak geflohenen Ostsyrer in Deutschland leben, spricht die historische Erfahrung eines ganzen Volkes. Zu den periodisch bis heute wiederkehrenden Naturkatastrophen der Heimatregionen der Ostsyrer gehören Dürre und die unberechenbaren Einfälle der Heuschrecken. Hunger folgte solchen Katastrophen und dem Hunger und Durst der Tod der erschöpften und unterernährten Menschen. Schon das Anschauen solcher Not bereitet dem Anschauenden selber Not. Vernunft und Verstand, die bei den Ostsyrern so entscheidend für ihre enormen Leistungen in Philosophie, Medizin, Theologie, Sprache und der Übersetzungsarbeit als Kulturvermittler waren, konnten natürlich nicht durch Neigung oder gar durch ein inneres Einverständnis zur Auseinandersetzung mit den Schrecknissen der Zeit gebracht werden. Wo könnte das jemals so der Fall sein? Auch bei uns wäre das nicht. Sich das Grauen anzusehen, um es zu verarbeiten, kostete Überwindung. Zitat: Welcher Mensch mit Vernunft und reinem Sinn und klarem Verstand möchte diese Zeit betrachten, in welcher jede Art von Heimsuchung kam, die schlimme und verderbliche Heuschrecke und der Hunger und der schreckliche Tod? Der Dichter lässt keinen Zweifel aufkommen. Die Betrachtung einer solchen Zeit der Heimsuchung ist nicht das erstrebenswerte Ziel seines Schaffens. Vernünftigen und verständigen Menschen stünde anderes zur Betrachtung vor Augen als das, was sie hilflos macht aufgrund der Macht und Wucht der Zerstörung. Und doch wuchs über die Jahrhunderte ein immenses Liedgut an, das die Klage der Menschen aufnahm, sie verdichtete, sie verwandelte und den notleidenden Menschen das Gefühl gab, nicht allein zu sein in ihrer Not. In den gesungenen Bitten gewannen sie einen neuen Blick auf sich und ihr Leid. Diese Werke leisteten gerade seitens der auf ihre Vernunft und ihren Verstand bedachten Menschen zur Bewältigung historischer Vorgänge Entscheidendes. Die gegenwärtige Not wurde aufgenommen durch den Rückbezug auf die lange Kette kollektiver Not, die die Menschen verband mit den entsprechenden Berichten der biblischen Zeugnisse und all denen, denen Ähnliches widerfuhr im Laufe der Geschichte. Da war der Mensch der Gegenwart dann imaginär zumindest nicht mehr allein einer übermächtigen Gewalt ausgeliefert, sondern befand sich in einer Wolke von Zeugen, die mit ihrem Schmerz, seinem Schmerz an die Seite traten. Die Heilmittel der Liederdichter, deren Gesänge bis heute noch in den ostsyrischen Kirchen erschallen, sind vielfältig. Da kann die Situation einfach beschrieben werden und schon damit dürften sich die Menschen aufgenommen erfahren haben mit ihren Wahrnehmungen zur Situation. Die Natur leidet mit den Menschen und der Mensch, dem es nicht besser geht als allem Kreatürlichen um ihn, drückt das Ergehen von Pflanze und Vieh aus und sieht sich mit ihnen von gleicher Last betroffen. Zitat: Auf Regen harren die Länder, nach Wasser dürsten die Felder, es schreien Vieh und alle Tiere und siehe, auch die Menschen seufzen. Der Vierzähler geht unmerklich von der Beschreibung der Katastrophe über in den Dialog mit Gott, der im Siehe der Angesprochene ist. Doch nichts überschreitet die Beschreibung. In der unscheinbaren Aufforderung im Siehe liegt zunächst nichts mehr als die Einladung an Gott, seinen Blick dem folgen zu lassen, was die Menschen zu sehen bekommen in dieser Zeit. Immerhin, Gott scheint nicht zu sehen, worunter die Menschen leiden. Er muss erst darauf gestoßen werden. Das Harren und das Seufzen zeigen dann aber doch den Menschen nicht im Aufstand gegen das Elend und das schreiende Vieh und die dürstenden Felder, zeugen lediglich von einer notvollen Situation der Kreatur und Natur. Der Mensch wird demgegenüber ein wenig abgesetzt. Dem Schreien, Harren und Dürsten als elementaren Äußerungen tritt der Mensch mit seinem Seufzen an die Seite. Sein Leiden scheint nicht so elementar zu sein wie das der Natur. Ist es sein Verstehen, das diesen Unterschied bewirkt? Oder ist es sein Wissen darum, dass solche Dinge über die Welt immer wieder hereinbrechen? Oder ist es gar seine Vernunft, die ihm statt des elementaren Schreis nur den Seufzer gestattet? Der Dichter entlässt uns ohne Antwort auf solche Fragen. In diesen Zeilen vollzieht der Dichter noch erkennbar die Kehre von der Not zu Gott, vor dem diese Worte von den Gläubigen gesungen und damit auch ausgesprochen werden. Zuweilen aber versäumt er, auch nur mit einem Wort aus der Beschreibung der Not herauszutreten. Die Wahrnehmung der Situation verschließt sozusagen den Himmel und zurück bleibt die trostlose Erde ohne Transzendenz und metaphysischen Trost. Zitat: Kein Regen fiel herab aus den Wolken und die Hitze verbrannte die Pflanzen und die Grille ließ in den Gärten nichts übrig, weder Zedern noch Lilien. Zitat Ende. Solche Beschreibung der Not ohne metaphysische Fluchtmöglichkeit ließ den Schrecken wachsen. Jeder Vernunft- und Verstandesbegabte Mensch, der diesen Beschreibungen seine Aufmerksamkeit schenkte, wusste, was das bedeutete, wenn kein Regen fällt, die Pflanzen in der Hitze verbrennen und die Heuschrecke die Gärten kahl frisst und selbst Zedern und Lilien, diese Symbole des Schönen, nicht verschont. Der trostlose Zustand musste entweder Panik auslösen oder gar zur Ergebung ins Unvermeidliche führen. Doch nicht die Panik der Menschen lässt der Dichter die Gläubigen besingen, sondern die des leidenden Viehs, das nicht mehr von Hirten zu den Weidegründen geführt werden kann, weil es der Dürre wegen keine Weiden mehr gibt. Auf, siehe zu, wie die Herde schreit und Tränen rinnen lässt wie Wasser, denn sie hat keine Hirten, keine Weide. Niemand wird geweidet oder lässt sich weiden. Zitat Ende. Wieder ist es das Siehe, mit dem der Dichter aus der Situation ein Stück heraustritt. Doch dieses Mal ist es nicht Gott, sondern der Prophet Joel, der angesprochen wird. Das ganze Inventar biblischer Zeugen wird aufgerufen, sich der Not der Menschen anzunehmen. In einem seiner Lieder schreitet unser Dichter in oft mehrere Verse langen Aufforderungen die Menschen der Bibel ab und spricht sie an. Adam, Eva, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose, David, Elia, Elisa, Joel, Jeremia, Simon, Petrus, Paulus und die Apostel. Aber nur die Zeugen des Alten Testaments werden aufgefordert zur Hilfe. Die Zeugen des Neuen Testaments hingegen bekommen lediglich die Not unterbreitet. Dem alttestamentlichen Joel gegenüber aber beseelt er die Felder durch den Vergleich mit den Menschen. Auf, siehe zu, wie die Felder stöhnen und schreien wie Witwen, denn sie sind leer geblieben an Früchten, an Blättern und Zweigen. Die Zeugen des Alten Testaments werden vom Sänger in verwandten Lebenssituationen wahrgenommen. Abraham erlebte die Hungersnot in Kanaan und entwich nach Ägypten. Isaak floh vor Hunger zu Abimelech. Josef gab seinen Brüdern Brot. Mose wurde beim Auszug aus Ägypten Brot vom Himmel gegeben und Wasser aus dem Felsen. Elia hielt mit seinem Gebet den Regen ab. Im biblischen Zeugnis taucht zudem wie nebenbei eine der Möglichkeiten auf, die die Menschen angesichts solcher Katastrophen haben: die Flucht. Doch begnügt sich der Dichter damit, die Gläubigen diese Möglichkeit als eine biblisch überlieferte aus sich heraussingen zu lassen und ihr damit ihre Macht zu nehmen als der insgeheim und unterschwellig gegenwärtigen Versuchung. Statt bei ihr zu verharren, ruft er die biblischen Zeugen um Fürbitte für die gegenwärtig Leidenden an und versäumt auch nicht den mahnenden Unterton den biblischen Zeugen gegenüber, die besser für sich sorgten, als es den von der Katastrophe Heimgesuchten zu seiner Zeit möglich war. Wache auf, du zweiter Adam, gerechter und seliger Noah, welcher in der Arche keinen Hunger litt, volle 12 Monate lang. Du legtest Speise in die Arche für das Vieh und andere Tiere. Auf, bitte um Erbarmen für die Menschheit, welche umkommt ohne Nahrung. Die biblischen Väter wirkten hier als Mediatoren Gott gegenüber, doch auch das biblische Beispiel versagte zuletzt vor übermächtigen Erfahrungen von nicht mehr zu bewältigenden Katastrophen. Ihre eigene Not erlebten die Ostsyrer da als übermächtiger, größer, schrecklicher noch als die Not, die die biblischen Zeugen zu bemeistern hatten. O, wie hart sind unsere Schläge! O, wie zahlreich unsere Züchtigungen! Sie sind nicht zu berechnen und nicht zu zählen und mit nichts zu vergleichen und zusammenzustellen. Den Schlägen, welche Ägypten heimsuchten, zur Zeit Mose gleichen diese, aber in Ägypten waren sie nur ein Jahr. Dagegen in unserer Zeit ein Jahr und noch ein Jahr, ein drittes und viertes, ein viertes und fünftes. Es kamen Schläge, die furchtbaren und schmerzlichen und harten und heftigen, und zu stark war der Schmerz, den sie brachten, um geheilt zu werden. Das biblische Beispiel vermochte nicht, den Schmerz zu heilen, den die Schläge der Gegenwart verursachten. dem eigenen aktuellen Schmerz gegenüber schien, der biblische zurückzustehen. Litt man denn nicht unzweifelhaft länger und tiefer und mehr als die biblischen Vorfahren einst in Ägypten? So verwegen machte die Verzweiflung, dass man meinte, das Maß des Leidens der biblischen Zeugen längst hinter sich gelassen zu haben. Eine zu schnell aussöhnende Verarbeitung des Leids wird nicht zugelassen. Solch ein unangemessener Umgang mit dem Unfassbaren der Katastrophe würde nur neues Leid bedeuten. Billiger Trost wäre eine Unterschätzung der Situation. Das gegenwärtige Leid kann zwar mit dem biblischen verglichen werden, aber dadurch das Gegenwärtige zu relativieren, zeugte von mangelndem Respekt vor der existenziellen Erfahrung der von der Katastrophe Heimgesuchten, deren Erleben seine eigene Schwere und sein eigenes Gewicht hat. Der Schmerz, der zu hart und heftig ist, als dass er durch Vergleiche gelindert werden könnte, harrt des Verständnisses für seine Befindlichkeit. Sich vor Augen zu führen, wie die biblischen Zeugen Katastrophen bestanden und durchlebten, enthielt die Gefahr, die eigene Betroffenheit zumindest für einen Moment zu vergessen. Doch die gegenwärtige Katastrophe, die verschlug den Atem. Sie ließ die Menschen verstummen und lähmte sie. Gegenüber der übermächtigen Katastrophe erfuhren sich die Menschen als Opfer. Abhilfe im eigentlichen Sinn schuf da nicht einmal die kollektive Erinnerung an die biblischen Zeugen vergangener Zeiten. Zwar werden die biblischen Zeugen noch eingeladen zu mitfühlender Fürbitte und dazu, sich die Not anzuschauen, in der man steckt, aber das allein war nur verzweifelte Hoffnung und heilte nicht einfach. Zudem machte die Hinwendung zur Bibel die Differenz zum Ausgang biblischer Geschichte nur zu deutlich. Mit den Gesetzen der Exegese, in denen die Ostsyrer Meister waren und die sie im Studium an ihren Hochschulen im Zweistromland und in der Persis erlernten, hatte dieser Umgang mit der Schrift wenig zu tun. Die Gegenwart überbot nach Meinung der Betroffenen zweifellos mit ihren Schrecken die Schrecken biblischer Zeiten. Wache auf und erhebe dich, Prophet Joel, und komme und weine über unsere unglückliche Zeit, denn mehr als über das hebräische Volk kam über uns grimmiger Zorn. Immerhin klingt in dem Faktum, dass Zorn über die Ostsyrer kam in Gestalt der Katastrophen mit, dass es etwas gab, was diese Katastrophen in einen ursächlichen Zusammenhang stellt zum Tun des Menschen. Doch dieses Wissen um das eigene Mitverschulden bleibt noch unterschwellig, sekundär gegenüber der akut erfahrenen Not. Nur das Mitleiden der biblischen Zeugen wird zugelassen. Der biblische Zeuge wird eingeladen zum Mitleiden mit dem gegenwärtig von der Katastrophe Heimgesuchten. Er wird aufgefordert, die Last mitzutragen, den Leidenden nicht allein zu lassen. Das verheißt ein wenig Erleichterung, auch wenn es nichts ändert. Da trägt einer der Vorfahren im Glauben mit am Leid. Doch ist sein Leid einem nicht automatisch sicher. Die Gläubigen müssen die biblischen Zeugen geradezu bestürmen, damit sie sich aufmachen zum Mitleiden. Dazu fühlten sich die Gläubigen berechtigt angesichts der Unvergleichlichkeit ihrer Not. Mehr Unheil erfuhren die ostsyrischen Christen ihrer Meinung nach als die Juden einst. Gott, der den Juden barmherzig war, wie konnte der geschehen lassen, was geschah? Mose, um Fürbitte angehend und ihm die Not vor Augen stellend, wendete der Dichter sich an Gott, der sich der Juden erbarmte. Kann der denn nun die, die anders als die Juden einst, wie er meinte, Glauben halten, mit Unheil schlagen? Sie stets bis heute weite Landstriche des Orients heimsuchenden Heuschreckenplagen, die die Ernte ganzer Regionen vernichten, stellen die Existenz des Menschen in Frage, der weiß, dass nach der Vernichtung der Ernte der Hunger ihn heimsuchen wird, weil die Nahrung dahin ist. Komm und sieh die verachteten Heuschrecken, welche stärker sind als die Zimmerleute. Sie gingen an das Laub, da vertrockneten die Stämme und wurden wie verkohlte Stöcke. O, der das tolle Volk sättigte, welches seines ruhmwürdigen Namens vertauschte mit einem Stier, töte nicht durch bittern Hunger die Leute, welche sich bekennen zum Vater und dem Sohn. Wie ist es möglich, dass die, die den christlichen Glauben bekennen und halten, schlechter dastehen als die, die ihren Gott einst in Ägypten verrieten? Obwohl immer wieder um Erbarmen gefleht wird, wächst zugleich die Empörung und das Unverständnis Gott gegenüber. Wie kannst du uns versagen, um was wir bitten, da wir keine Hoffnung haben als deinen Namen, welcher für uns ein Ruhm ist und unsere Hoffnung? Nicht nur dem Schmerz lassen die Lieder freien Lauf bis dahin, dass die Katastrophen der Bibel kleiner erschienen als die der Gegenwart. Sie versteigen sich zur Anklage gegen Gott. Er, der ihnen Hoffnung schaffen sollte und dessen Name Jesus Christus ihr Ruhm ist, ausgerechnet er versagt ihnen, worum sie bitten. Wie kann er? Gerade angesichts der Überlieferung vom barmherzigen Handeln Gottes in der Bibel wächst die Empörung. Musste da nicht selbst Gott wachgerüttelt und aus seiner Apathie herausgeschreckt werden? Verhielt es sich nicht zutiefst ungerecht, dass er den Gegenwärtigen eine solche Katastrophe zumutete und erbarmungslos sie länger anhalten ließ als die, die er zu biblischen Zeiten die Menschen hatte heimsuchen lassen? Und sei nicht wie ein Gleichgültiger, damit nicht dein Volk vor Hunger umkommt. Du hast es nicht 3 Tage ausgehalten, dass die versammelten Scharen hungerten. Und wie kannst du es monatelang aushalten, während Tausende vom Hunger gequält werden? Musste da nicht der Mensch zum Vorbild hingestellt werden, damit Gott wieder zurechtgerückt würde? Musste er nicht daran erinnert werden, dass er sich dem Guten verpflichtet hatte? Du hast uns befohlen und gesagt, wir sollen dem geben, welcher uns bittet. Wie magst du aber uns es versagen? Lass sei ferne, o Herr, du gleichst nicht uns. Doch an entscheidender Stelle, an der der Liederdichter die Menschen ihre bohrenden Zweifel singen lässt, schlägt die vernichtende Antwort Gottes zu, die dem Zweifelnden offenbart, dass sein Zweifel aus Unglauben geboren ist. Wenn Männer und Frauen frevelten, warum werden Knaben gestraft, die nicht sündigten? Und wenn die Reichen den Zorn verdienten, warum kommen die Armen um? Fragte der Dichter, der den Nöten der Menschen Ausdruck verschuf. Da hörte ich Worte der Gerechtigkeit. Sie klangen mir wie die Stimme einer Löwin. Du stinkender Mensch voll Fäulnis, warum erhebst du einen Vorwurf? Hast du nicht gemerkt, wie ich für deinen Unterhalt sorgte? Hast du nicht erkannt, wie ich dich getragen habe? Und wenn dich die Gnade nicht erlöst hätte, würde ich dich vielleicht verbrannt haben wie die Söhne Korahs. Diejenigen, welche du sterben siehst, und sie sterben ohne Sünden, die wurden doch lebendig und werden nicht sterben in dem künftigen Leben. Um deinetwillen, o Elender, werden diese Auserwählten geplagt, damit ihr Lohn im Himmel groß werde. Aber deinesgleichen wird das Wehe ererben. Wo sich das Unverständnis zu einer Hinterfragung Gottes steigert, wird es zurechtgerückt. Der Mensch, der sich als Opfer erfuhr, wird zum Täter. Und der scheinbar Ohnmächtige gewinnt an Mächtigkeit dadurch, dass Gott es nicht zulässt, dass der Mensch ihn so vorführt und dabei sich selbst aus seiner Verantwortlichkeit stiehlt. Selbst da, wo der Mensch sich scheinbar zu Recht ausschließlich als Opfer erfährt, weist Gott ihn wieder dahin ein, wo er Verantwortung übernehmen muss und verantwortlich zu handeln genötigt ist. Der Mensch aber realisiert, wie lächerlich es ist, Gott verantwortlich zu machen und anzuklagen, wo der Mensch gefragt ist als ein zum Handeln Fähiger. Da regte sich gegen mich der verborgene Verstand und sprach zu mir: Schweige, du Elender, hässlich ist deine Frage und hässlicher ist eine hässliche Person. Im Extremfall muss er seine Opferrolle akzeptieren und gerade dadurch überwinden, wie es der tat, auf den der Glaubende schaut. Hast du nicht gehört, was dein Herr zu allen Gläubigen gesagt hat? Sie werden euch hassen und morden und wie Opfergaben darbringen und wie Lämmer sende ich euch unter die Wölfe, welche euch würgen werden. Aber wenn ihr auf Erden getötet werdet, sollt ihr euch in meinem Reiche mit mir freuen. Dein Herr ist getötet und sein Grab versiegelt und dein Mund spricht so albern. Auf diese letzten Verse läuft eines jeder Liner hinaus, das die Okkupation der mesopotamischen Lande durch die Mongolen schilderte. Umsturz bedeutete deren Erscheinung, Verwirrung, wie der Blitz seien sie hereingebrochen als Plünderer, als Würgeengel. Die mongolischen Vernichtungsfeldzüge in die Region im Jahre 1235-36 schildern die Entweihung der Heiligtümer, die Ermordung und Sendung der Mönche. Städte seien zu Wüsten geworden. Nicht nur Menschen wurden gemordet, gequält und gedemütigt, auch das Allerheiligste entweiht und der heiligen Gefäße beraubt. Am Abend war die Stadt voll von Menschenmengen und wogte wie das Meer. Am Morgen war sie voll von Getöteten und stöhnte und kam nicht zur Ruhe. Das Entsetzen setzte das menschliche Sozialverhalten außer Kraft. Der Dichter vermag es kaum zu fassen, dass Brüder ihre Brüder im Stich ließen, Männer ihre Frauen und Kinder. Zitat, denn jedermann wurde schlaff vor Schrecken. Siegesgeheul und Todeswimmern verschmolzen, Blut sei in Strömen geflossen und Tränen wie Platzregen zum Himmel erhob sich lautes Geschrei der Mörder und der Gemordeten. Die Gewalt der Feinde vermag der Dichter nur so zu bändigen, dass er sie mit Löwen und Panthern vergleicht. Dabei bestimmten die einzelnen mongolischen Feldherren über das Geschick der Besiegten. In der Stadt Karmelisch stand am östlichen Tor ein Befehlshaber, der offenbar eine Beziehung zum christlichen Glauben hatte. Er schenkte den Menschen in seinem Stadtteil das Leben und die Freiheit. Der Dichter bescheinigt ihm aber nur, dass er sich ein wenig vor dem Herrn fürchtete. Am südlichen Tor stand ein Feldherr ohne solchen religiösen Hintergrund und wütete erbarmungslos, gerade auch unter Klerikern. Der habe entführt, was zu entführen war, und sich nicht eines Jünglings erbarmt. Über Jahrzehnte war unter den Mongolen nicht klar, welcher der beiden großen Weltreligionen der Region ihre Herrscher und sie sich endgültig zuwenden würden. Zuletzt konvertierten sie zum Islam, und das Christentum wurde dadurch auf lange Sicht tödlich getroffen. Beobachtungen zu den einzelnen Orten, wie die zu Karmelisch, erschienen dem Dichter ansonsten unangemessen. Über welches Dorf soll ich weinen? Über welches Dorf soll ich nicht weinen? Denn nur von einem Schlag höre ich, der Dörfer getroffen hat ohne Zahl. Um welche Leute soll ich denn klagen und um welche soll ich nicht klagen? Um die Gemordeten, die nicht zu zählen sind, oder um die Entführten, die man nicht berechnen kann? Es ist dieser Kontext der Verwüstung und des Terrors durch die Mongolen, über dem dem Dichter Gott schier aus dem Blick zu geraten scheint. Selbst das Schicksal der Entführten ist nicht nur bitter, sondern bedeutet zugleich das Abgeschnittensein vom christlichen Kult. Sie halten nicht mehr das traditionelle Fasten und sammeln sich nicht mehr zur Liturgie, keine Prozessionen führen sie durch. Bis zum Auferstehungsfest denkt ihr Herz an ein Auferstehungsfest ohne Glocken. Sie verlieren ihr Wissen um die christlichen Festtage und Feste, sie hören nicht die für die Christen so spezifischen Klänge des Sonntags von den Glocken bis zum liturgischen Lobgesang und trinken Tränen, ohne satt zu werden. Wie die Gefangenen, Entführten und Versklavten vom Lebensnerv kirchlicher Religiosität abgeschnitten werden, so nimmt den Überlebenden, die zurückblieben am Ort, der Schmerz den Blick auf Gott. Was sind das für Gerichte? Begehrt der Dichter gegen den göttlichen Richter auf und mit ihm alle, die seine Lieder seither singen. Da donnert ihm das »Schweige, du Elender« entgegen, und er muss sich sagen lassen, dass seine Frage hässlich sei. Folge doch der Knechtin seinem Leiden, seinem Herrn in seinem Leiden nach. Sammle deine Gedanken und fasse dich und grüble nicht über solche Sachen, lautet der vom Dichter Gott in den Mund gelegte Rat, der so in westlichen Gesangbüchern ebenso unvorstellbar erscheint wie die tabulose Beschreibung des Terrors. Doch überraschend ist auch hier die Antwort des Dichters an Gottes Engel. Er bekennt sich zu seiner Sünde und zu seinem Frevel. Und er bleibt doch dabei. Ich rede, o Engel, hab Erbarmen mit mir, mit dem Dichter. Er kann ja nicht anders als so reden von dem, wovon er meint, nicht in göttlicher Perspektive, sondern nur in der menschlichen sprechen zu können. Und trotz dieser Unmöglichkeit zu einem religiös korrekten Reden, redet er. Er redet und befiehlt sich mit diesem Reden, von dem er weiß, dass es nicht dem Gottvertrauen Genüge tut, dem göttlichen Erbarmen an. Ja, er lässt diese fast wie Regieanweisungen klingenden Sätze Bestandteil seines Liedes sein und so auch die Gläubigen in diese scheinbar ungeheuerliche Reden Gott gegenüber einstimmen, wie auch der Anerkenntnis des sich darin vollziehenden Sündigens und Frevelns. Und noch mehr. Er hofft auf göttlichen Ausgleich für ein Geschehen, für das es nach menschlichem Ermessen keinen Ausgleich geben kann. Übe Gnade an den Bedrängten und Rache an den Bedrängern und denen, welche gering an Zahl zurückbleiben, denen sei ein Beschirmer und Tröster. und dir werde Lob gespendet durch jede Zunge und über uns komme deine Barmherzigkeit zu jeder Zeit. Das Aufbegehren gegen Gott und das von außen überwältigende Schicksal münden ein in die Zurechtweisung und das zu akzeptierende Schicksal. Gerechte Rache wird zur allein von Gott her denkbaren Wunschmöglichkeit gegen alle Realität. Der Widerspruch zum Selbst der Erfahrung wird überwunden, indem der Mensch, dem so Vernichtendes widerfuhr, wieder eintritt für sich als dem Urheber seines Tuns, selbst wo sein Tun angesichts der Übermächtigkeit entgegenkommenden Geschehens ausgelöscht oder nichtig erscheinen mag. Das von außen kommende Schicksal vernichtet, das von innen Bejahte ermöglicht die zur Bejahung des Unbejahbaren nötige Stärke. Der Dichter dieser Lieder stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert. Gyorgyis Varda war sein Name, zu Deutsch Georg die Rose. Die Rose hieß er, weil ihn die Ostsyrer seiner Lieder wegen so verehrten. Sie schienen einem betörenden Duft auszuströmen und erschienen so schön und vollendet wie die Rose, das Symbol der Liebe und Leidenschaft. Die Lieder gehören zu den bedeutendsten literarischen Zeugnissen der sogenannten syrischen Renaissance, jener Epoche syrischer Literatur, in der noch einmal die syrische Sprache sich im Wettstreit mit der arabischen aufbäumte als diejenige, die doch der Konkurrentin erst Wissenschaft, Theologie, Philosophie, Medizin und Astrologie erschlossen hatte. Nun schufen Autoren in der syrischen Sprache Gedichte, mit denen sie zur arabischen Dichtkunst in bewusstem Wettstreit traten. Die großen abschließenden Denker der syrischen Tradition sammelten noch einmal all das Wissen, das über die Jahrhunderte in ihrer Sprache sie verwaltet hatten, und schufen abschließende dogmatische Werke, die das Ganze des christlichen Glaubens zu erfassen versuchen sollten. Über den bedeutendsten ostsyrischen Dichter dieser Epoche aber, Gyorgyis Varda, wissen wir so gut wie nichts, auch wenn er mit seiner Arbeitsweise aus den von mir gelesenen Stoffen der syrischen Literatur das Neue zu schöpfen in künstlerisch hochstehender Form am deutlichsten dokumentiert, warum die syrische Renaissance verdient, Renaissance genannt zu werden. Bis heute sind selbst seine Lebensdaten strittig. Nur seine Berichte zum Einfall der Mongolen in den vorderen Orient verhelfen zu einer wenigstens ungefähren Datierung. Das 13. Jahrhundert war sein Jahrhundert. Gyorgyis wusste nicht nur Dürre und Heuschrecken zu besingen, sondern auch den Schrecken der mongolischen Invasion brachte er in Verse und ermöglichte so, dass die Gläubigen der Kirche des Ostens als der Kirche, deren Zentrum einst das Sassanidenreich der Spätantike war, bis heute diese Geschichte singend memorieren. Seine Lieder liegen in einer Art Gesangbuch vor, das bis heute zu den bevorzugten Gesangbüchern der ostsyrischen Christen gehört. Und während die Lieder in unseren abendländischen Gesangbüchern nur sehr zurückhaltend historische Ereignisse besingen, etwa Paul Gerhards Friedenslied zum Abschluss des Dreißigjährigen Krieges, gehört es zu den wesentlichsten Aufgaben dieser unter den sogenannten Nestorianern gebräuchlichen Liederbücher, Vorgänge der Geschichte zu memorieren und sie so im Gedächtnis der Gläubigen wachzuhalten. Damit sind unter syrischen Christen Ereignisse bis heute in ungebrochener Relevanz, die Jahrtausende zurückliegen. Geschichte ist dem Gläubigen dadurch gegenwärtig. Sie wird gegenwärtig nur durch erlerntes historisches Wissen, nicht nur dadurch, sondern auch durch die in den Liturgien erklingenden Gesänge, mit denen sich der Gegenwärtige in den Strom des Überkommenen stellt. So ist es nur natürlich, wenn die schrecklichen Erfahrungen der Gegenwart in den Kirchen und Liturgien der nestorianischen Kirchen des Irak die Lieder von einst neu und existenziell erschließen und der Gläubige durch sie einen Moment der Gleichzeitigkeit mit jenen erfährt, die wie er unermesslicher Not ausgeliefert waren und darin zu bestehen hatten. Gerade weil diese Lieder auch die Zeiten extremen Niedergangs und geistlicher Öde überstanden, indem sie unvermindert weiter gesungen wurden in der kleinen Herde der Überlebenden einer unter stetem Druck von außen stehenden Kirche, können sie nun ihre Kraft wieder entfalten, als wären die Terroristen im Irak die Mongolen oder Hunden von einst. In Mosul müssen die Christen heute an Plakaten vorbeifahren, die sie auffordern, die Stadt zu verlassen. Täglich werden ostsyrische Christen im Irak entführt und ermordet. 35 Kirchen sind bereits zerstört. Die Mehrheit der Christen hat das Land verlassen. Wohl nur 500.000 harrt noch aus, besonders im Norden, wo die Kurden ihnen relativ bessere Lebensbedingungen sichern, sie syrischsprachige Schulen unterhalten und geschlossene Siedlungsgebiete besitzen. Aber Angst haben sie alle, und der Schrecken sitzt auch den Flüchtlingen in aller Welt noch im Nacken. Welche geringe Anzahl zurückblieben, so sang vor 700 Jahren Gyula Gyanwada, denen sei ein Beschirmer und Tröster. Einer, der selbst im Sturm stand und der das gleiche Schicksal teilte, das denen widerfuhr, die er hier Gott um Trost und Schutz anruft, so einer darf das sagen. Einer, der von außen zu den Betroffenen spräche, keinesfalls, weil er Gefahr liefe, einer zu sein, der den Schmerz nicht ernst nimmt. Heute singen die ostsyrischen Christen im Irak dieses Lied wie einst und durch alle Jahrhunderte hindurch. Aber werden sie es auch morgen noch singen können, wo sie zu Hause sind, seit dem 2. Jahrhundert nach Christus? Und müssen auch sie in ihrem Herzen an ein Auferstehungsfest ohne Glocken denken, wie einst die von den Mongolen verschleppten, weil religiös und politisch fanatisierte Menschen ihrer Umwelt ihnen das Recht auf freie Religionsausübung ebenso verwehren möchten, wie überhaupt das Recht auf christliche Existenz in muslimischer Welt? Den Katastrophen nahmen in der ostsyrischen Religiosität und Literatur Gott nicht das Abgründige und Vernichtende. Das blieb unvermindert. Aber er erwies sich ihnen als die Instanz, zu der sich der Ausbruch des Schmerzes wenden konnte, von der her dem Schmerz Grenzen gesetzt wurden, um des Überlebens und der Überlebenden willen. Nicht die fortwährend über die ostsyrischen Christen hereinbrechenden Katastrophen sind somit das, was den gefangen nimmt, der mit Gyula Gyanwada singt, sondern jener Gott, der ist, der den Menschen in seinem grenzenlosen Schmerz anfahren darf, vor dem es ein Frevel und eine Sünde ist, sich ohne Maß dem Schmerz hinzugeben. Gyula Gyanwada ließ den verborgenen Verstand als Engel Gottes dem Leidenden daher zeichenhaft seelsorgerlich und autoritativ, aber eben durch die Stimme des eigenen Verstandes sagen: Sammle deine Gedanken und fasse dich. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.